Also wir lesen ja momentan Johannes Evangelium. Da geht es um die Jünger, wie die Jesus erleben. Und ja, interessant. Ich glaube, da sitzen schon zwei von den Jüngern. Jesus ist unglaublich faszinierend im Johannesevangelium zu erleben. Und wir lesen ganz viel. Und ich persönlich lese diese Geschichten nicht zum ersten Mal meistens. Und dann kann ich manchmal, kommen da bei mir so gewisse Emotionen hoch, wenn ich lese, wie das auf die Jünger gewirkt hat. Die Jünger sind ja die Azubis von Jesus gewesen, die was ganz eng mit ihm unterwegs waren. Manchmal muss ich über sie staunen, manchmal schmunzeln und manchmal muss ich mich einfach nur wundern. Aber klar, wenn du das, den Ausgang der Geschichte kennst, guckst du anders drauf. Aber wie war das damals für die, als sie in diesen Situationen drin waren und du fragst dich eigentlich, was passiert hier? Ich habe die Woche, war ich auf einem Poetry Slam und habe eine Anekdote gehört. Und zwar hat ein kleiner Junge die Oma gefragt, warum hängt Jesus eigentlich am Kreuz? Und dann war die Antwort von ihr und sie hat gesagt, na, die haben ihn halt nicht so gut verstanden. Und dann sagt der Junge, hätte man nicht einfach sagen können, wie bitte?
Keine Ahnung, wie lang predigt er denn schon?
Ganzen Tag.
Jemand sollte mit ihm reden.
Stimmt, jemand sollte mit ihm reden.
Ich denke, jemand sollte mit ihm reden.
Also ich werde das nicht machen.
Ich auch nicht.
Ich nicht, nee.
Ich werde es auf keinen Fall tun. Ich habe den Eindruck, er spricht dir gar nicht unsere Sprache. Und wenn ich dann wieder hinaufgehe und er fängt wieder mit diesen Gleichungen an. Ich verstehe gar nicht, was der meint.
Andreas, es heißt Gleichnisse.
Was auch immer, die machen gar keinen Sinn. Ein gutes Maß gedrückt und aufgerüttelt, das überläuft über das Senfkorn mit dem Sauerteig der Pharisäer. Was soll das heißen, der Sauerteig der Pharisäer?
Keine Ahnung. Weißt du, was mich ärgert? Wenn er mit den Zahlen anfängt. Du weißt, ich habe ein kleines Problem mit Zahlen. Ich hab's ja nicht so mit Zahlen. Ja. Und manchmal glaube ich, er weiß das genau. Er tut immer so, als müsste ich Bescheid wissen. Hey, Petrus, 144.
Ja.
Also gut, diesmal sag ich Ihnen Bescheid und das nächste Mal bist du dran.
Abgemacht. Fischemannsanschlag.
Jesus, können wir kurz miteinander reden? Ja, nein, es wird nicht lange dauern. Du kannst gleich wieder weitermachen. Ja, nun ist es so, Herr, wir haben gedacht, es ist ja bald Abendbrotzeit, wie du vielleicht gemerkt hast. Die Leute haben sicher Hunger und wir dachten, du könntest sie ja vielleicht heimschicken, damit sie etwas essen können. Bitte was?
Was hat er gesagt?
Er sagt, wir sollen ihnen etwas zu essen geben.
Ja, Petrus, das sind tausende von Leute, was denn?
Was denn? Ah, wir sollen etwas suchen. Er sagt, wir sollen etwas suchen.
Was bedeutet das?
Ich glaube, es heißt, dass wir etwas suchen sollen.
Bist du sicher? Vielleicht ist es wieder eine Gleichung und wir verstehen ihn mal wieder nicht.
Das ist kein Gleichnis. Gleichnisse erzählt in einem anderen Tonfall.
Also, sollen wir uns wirklich auf die Suche nach was Essbarem machen?
Du gehst da lang. Ich gehe da lang und dann finden wir hoffentlich was. Und, wie ist es gelaufen?
Nicht schlecht. Und bei dir?
Ja, ebenso. Naja, die Körbe sind ganz hübsch, aber ziemlich klein, nicht wahr?
Ja.
Was? Ach, wir sollen das Essen segnen. Ja, stimmt, das sollten wir wirklich tun.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Wir sollen das jetzt verteilen. Alles. Ja, stimmt. Ich fand das auch überhaupt nicht lustig. Nein. Okay, also er hat gesagt, wir sollen jetzt hier eine Reihe bilden. Er wird das Brot brechen und wir sollen es dann verteilen.
Okay. Lange wird das nicht dauern.
Also, eins, zwei, Nummer drei, Nummer vier. Hey, Andreas, wir haben Brot.
Wir haben Brot, hä?
Hey, Andreas, wir haben Fisch.
Wir haben Fische.
Mach weiter.
Schneller. Stopp, 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 stopp. Sag Jesus, die Leute, sie sind abgefüllt.
Also ich glaube nicht, dass ich das Jesus so sagen kann.
Aber sieh doch nur, sie sind alle voll.
Herr, wir haben genug. Und wir sollen das jetzt alles einsammeln.
Ich werde nicht einmal gefragt.
Ich auch nicht. Fertig, Herr. Alle Körbe sind voll. Wie viele Körbe es sind? Oh gut, Zahlen. Es sind 11.
Es sind 12.
Was?
Es sind 3 Reihen, je 4 Körbe, 12. Einfach das multiplizieren. Petrus, komm schon.
Es sind 12, Herr. Und was heißt das?
Wieso kann 12 nicht einfach 12 sein?
Warum muss bei diesem Mann alles in eine Lektion ausarten?
Komm, lass uns beratschlagen.
Wir haben keine Ahnung. Was? Wir sollen jetzt mit dem Boot zurückfahren.
Kommst du mit?
Du holst uns ein.
Ah.
Okay.
Hat er denn ein eigenes Boot?
Ich werde nicht nachfragen. Okay. Machen wir es einfach.
Okay. Petrus, sieh nur! Ein Sturm kommt auf uns zu.
Das sieht aber nicht gut aus.
Wir sollten umkehren.
Hey, ich tue nur, was Jesus sagt. Wenn er sagt, nimm das Brot, nehme ich das Brot. Wenn er sagt, steige in das Boot, steige ich in das Boot. Und wenn er sagt, ich soll rudern, dann rudere ich auch.
Dann ruder! Wir rudern direkt in den Sturm. Wir werden in dem Sturm umkommen. Wir leben auf dem See, wir sterben auf dem See. So schließt sich der Kreislauf des Lebens.
Andreas?
Ja, was? Ruder schneller!
Aber warte, das ist Jesus. Er hat gar kein Boot.
Aber er kommt nach.
Er läuft auf dem Wasser. Also gut, Herr. Aber du bleibst dort stehen.
Petrus, du wirst doch nicht... Du kannst nicht mehr schwimmen.
Nicht, dass das so eine gute Idee ist.
Petrus! Petrus! Herr! Hilf ihm!
Danke, danke, Herr. Können wir jetzt ins Boot zurück?
Was hast du dir dabei gedacht?
Ich weiß nicht, es schien mir eine gute Idee zu sein. Aber hast du gesehen? Ich bin 3 Schritte gelaufen.
Herr, komm schnell ins Boot.
Wie machst du das nur?
Wow. Ich weiß nicht, was es bei euch an Gefühlen aufgeweckt hat. Wenn wir die Bibel lesen, dann sind es oft 3-4 Sätze, die so eine lange Sequenz beschreiben. Und ich wollte euch das heute mal ein bisschen mit Leben füllen, wie das wohl für die Jünger war. Und eine Sache, und das ist die eine Botschaft, die mir da drin so wichtig geworden ist, auch wenn du Jesus nicht verstehst, kein Problem, du kannst Teil von einem Riesenwunder sein. Es ist ganz einfach. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich verstehe manchmal Jesus nicht. Und natürlich war das Theaterstück überspitzt dargestellt. Das ist ja das, was Theater manchmal macht, dass wir uns herausfordern. Aber wenn du sagst, ich verstehe manchmal Jesus nicht, dann geht es dir wie mir. Und wir alle sind möglicherweise nur einen Schritt entfernt von einem Wunder, das unseren Horizont wirklich übersteigen wird. Die Geschichte, die wir jetzt hier gehört haben, ist so nicht in Johannes aufgeschrieben. Der Johannes hat einen anderen Schwerpunkt gelegt. Aber um die Szenerie besser zu verstehen, ist es eine Zusammenfassung aus dem, was durch die anderen Evangelien, also das, was die anderen zu der gleichen Situation geschrieben haben, übereinander gelegt. Und dann kommt einfach das große Bild dabei raus. Aber ich möchte euch gern in die Geschichte mit reinnehmen, die in Johannes beschrieben wird. Und wir werden uns das anschauen, was da los war. Also es war so, die Jünger waren mit Jesus, der hat sie rausgeschickt und sie haben großartige Dinge erlebt gehabt. Und sie kommen zurück und sie sagen, hey Jesus, wir waren unterwegs und da waren Menschen, die waren vom bösen Geist schon besessen und die sind frei geworden. Und wir konnten Menschen heilen und sie berichten davon. Und es ist in anderen Evangelien geschrieben. Und sie kommen zurück und da sind wieder so viele Menschen, dass sie nicht mal Zeit haben zu essen. Und Jesus sagt, lass uns an das andere Ufer fahren und dort haben wir ein bisschen Zeit. Und kaum dort angekommen, kommt schon eine riesen Menschenmenge ihm wieder hinterher, weil Jesus immer am Heilen war. Und sie wollten mit ihm Zeit verbringen und die Jünger durften, glaube ich, so ein bisschen ausruhen. Und dann kommt folgende Szenerie zustande. In der Übersetzung heißt es dann, als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus. Und Philippus kommt aus Bethsaida und es war nur ungefähr 14 Kilometer entfernt von da, wo sie jetzt momentan waren. Also er hatte sich dort gut ausgekannt und er fragt ihn, wo können wir Brot kaufen, dass alle Leute zu essen bekommen? Also wir können uns vorstellen, dass es ein Teil von dieser Geschichte war. Und er sagt aber, das nur, um ihn auf die Probe zu stellen, weil Jesus wusste schon, was er tun wollte. Ja, Jesus hat immer diesen Teaching-Moment. Keine Situation ist nur eine Situation. Er nutzt alles, um seinen Jüngern mehr beizubringen. Und Philippus sagt dann, es würde mehr als 200 Denare, also ungefähr 6 Monatseinkommen kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Im Gegensatz zu Petrus war Philippus Zahlengenie. Er guckt, zack, 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 5000 Männer, aha, Brot kostet so und so viel. Okay, macht 6 Monatslöhne. Ich hätte einen halben Tag dafür gebraucht, das zu kalkulieren. Philippus ist ein Mann von Zahlen und Fakten, der ganz genau weiß, dass das, was Jesus hier vorhat, unmöglich ist. Und er sagt es einfach so frei raus. Eigentlich sagt die Aussage, das funktioniert nicht. Dann heißt es in der Geschichte, es geht weiter. Ein anderer Jünger namens Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte, hier ist ein Junge, er hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das schon für so viele? Also als sie da anfangen, das einzusammeln, ich bin mir sicher, wenn die Jünger unterwegs waren mit Jesus und so eine Art Auszeit geplant hatten, hatten die bestimmt Proviant dabei. Aber keiner von denen hat gesagt, oh, 5000 Leute, ich teile mein Vesper. Die dachten, das behalten mal schön für uns. Wer weiß, was heute noch passiert. Weil Jesus war ja immer bereit für Überraschungen. Aber da kommt ein kleiner Junge und der hatte offensichtlich keine Angst, sein Vesper zu teilen. Und das Faszinierende an dem Junge ist, er ist in dieser Atmosphäre, wo er sieht, Menschen werden geheilt. Unmögliche Dinge passieren hier. Und er hört, die suchen irgendwas zum Abendessen. Er kommt, ey, ich habe 5 Brote und 2 Fische. Ja, der kommt mit der Begeisterung. Und ich liebe das an Kindern, dass die sich manchmal nicht Gedanken machen um Zahlen und Fakten und Realitäten, sondern er bringt einfach, was er hat. Und Jesus in aller Ruhe und ohne Hektik sagt dann, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Es waren ungefähr 5000 Männer, die sich dort niederließen. Es gab viel Gras. Perfekte Picknick-Atmosphäre. Es gab viel Gras. Es gab zu dem Zeitpunkt noch nicht viel Brot. Aber macht ja nichts. Jesus bereitet dieses Picknick vor. Alle setzen sich. Und dann sagte er, Jesus nahm das Fladenbrot, sprach das Dankgebet und verteilte es an die Menge. Und die Jünger haben ihm dabei offensichtlich geholfen. Und alle durften so viel essen, wie sie wollten. Alle waren satt, sie sammeln die Reste ein und es sind 12 Körbe übrig. Was bedeutet 12 Körbe? Ihr wisst es auch nicht, ich weiß es auch nicht, aber eins weiß ich, es bedeutet Überfluss. Ja, wo vorher nichts da war, völliger Mangel, am Ende von diesem unglaublichen Wunder ist Überfluss da. Und der kleine Junge geht wahrscheinlich mit mehr als 5 Broten und 2 Fischen nach Hause. Ich finde es so erstaunlich in diesem Wunder, die verschiedenen Charaktere da drin zu sehen. Der eine sagt, als er die Aufgabe kriegt, was können wir machen, um die zu ernähren, um die satt zu kriegen heute Abend, sagt er, ich rechne aus, wird nichts. Der nächste sagt, hier ist jemand, der hat was, aber wo soll das hinführen? Das reicht niemals aus. Ein kleiner Junge, der wahrscheinlich gar nicht viel überlegt, der einfach in Euphorie kommt und sagt, ich habe irgendwas, ich bin bereit, Teil davon zu sein. Und dann haben wir Jesus, der das bisschen nimmt, was dieser kleine Junge hat und alle Menschen damit satt macht, die an dem Tag gekommen waren. Und ich habe mir gefragt, warum hat Jesus es so gemacht? Es war so oder so ein übernatürliches Wunder. Er hätte auch sagen können, hey, setzt euch alle hin. Auf 3, jeder greift in seine rechte und linken Hosentaschen und sie ziehen was zu essen raus. Wäre auch möglich gewesen. Aber was wollte er tun? Er wollte Menschen die Chance geben, Teil zu sein von diesem Wunder. Er will die Menschen beteiligen. Und das fasziniert mich so unglaublich, weil, wie wir hier in dem Sketch so schön gesehen haben, die Jünger haben nicht verstanden, was Jesus will und was er tut. Ich meine, die hatten noch nie erlebt, dass 5000 Menschen von so ein bisschen satt werden könnten. Das war was, das in der Weltgeschichte noch nicht passiert war. Und sie verstehen es nicht, aber sie machen, was er sagt. Sie verteilen das Brot und auf einmal werden die Leute nicht nur satt, sondern sie haben mehr als genug und es bleibt was übrig. Und ich dachte, es ist wirklich so. Wenn du bereit bist, Jesus das zu geben, das bisschen, was du hast, vielleicht an Zeit, an deinen Fähigkeiten, an deinen Ressourcen und bereit bist, das ihm zur Verfügung zu stellen, dann wird er das so vervielfältigen, dass du am Ende nur staunen kannst und deine Erwartungen um weites übertroffen werden. Und ich habe das für mich, ich kenne das manchmal wirklich auch, diese kleinen Wunder. Ich sehe eine Person und habe das Gefühl, ich soll irgendwas tun, und ich bringe mal ein bisschen Freundlichkeit, was ich habe, und versuche zu sprechen und irgendwas Nettes zu sagen. Und manchmal ist es die Momente, wo Gott seins drauflegt und eine Herzensbegegnung stattfindet und jemand, der in seiner Seele hungrig wird oder war, satt wird. Manchmal kenne ich das, habe ich das auch schon im Größeren erlebt. Ich gebe was und ich denke, es ist so wenig und Gott benutzt es, um Menschen zu begegnen auf eine Art und Weise, wie ich es mir hätte nicht erträumen können. Und jeder von euch, ihr könnt mal euch überlegen, wo ihr in solchen Situationen drinsteht, wo ihr merkt, da sind Menschen, die haben einen Hunger. Und wie könnte ich eine Antwort dafür sein, dass die Sehnsüchte des Herzens gestillt werden oder auch körperliche Sehnsüchte, sei es auf Arbeit, sei es, dass du sagst, ein gesellschaftlicher Bereich ist, was dir auf dem Herzen liegt und sagst, ich sehe deine Not und ich wünschte, ich könnte was tun. Wenn das dein Herz bewegt, dann bist du mittendrin in der Geschichte. Auf der anderen Seite erleben wir dann auch noch ein ganz persönliches Wunder. Und zwar, als die auf dem Sturm draußen unterwegs sind, lesen wir in der Geschichte Folgendes. Am Abend gingen die Jünger zum See hinunter. Also es war ein langer Tag gewesen, es war schon spät. Sie steigen ins Boot und fuhren Richtung Kapernaum los. Es war inzwischen finster geworden und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Die See wurde durch einen starken Wind aufgewühlt. Als sie dann eine Strecke von 5 Kilometern gerudert waren, Pause. In den anderen Evangelien können wir nachlesen, dass es ungefähr zwischen 3 und 6 Uhr morgens war. Der Sturm muss so heftig gewesen sein, dass die Jungs einfach nicht vom Fleck gekommen sind. Die haben sich abgemüht, die haben das Richtige getan, was Jesus gesagt hat, aber sie kamen nicht von der Stelle. Sie haben sich abgemüht, da war bestimmt schon eine gewisse Art von Frust auch da. Und es hat so viel Kraft gekostet und sie kamen nicht vom Fleck. Als sie 5 Kilometer gerudert waren, sahen sie auf einmal Jesus, wie er über das Wasser ging und auf ihr Boot zukam und sie erschraken fürchterlich. Wir haben das vorhin so schön gesehen. Wie muss das für diese Jünger gewesen sein? Ich kann mir nicht anders vorstellen, als sie dachten, das ist ein Geist. Ich meine, überleg mal, es stürmt und draußen toben die Wellen, dein Boot, du bist völlig müde und urplötzlich kommt Jesus auf dem Wasser entgegengelaufen. Und ich weiß nicht, ob du manchmal auch in Situationen drinsteckst, wo du das Gefühl hast, diese Situation ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Das Meer tobt, die Umstände sind so verzweifelnd. Urplötzlich siehst du aber, dass Jesus doch in der Situation ist und denkst, ah, Gott, was machst du hier? Ja? Vielleicht kennst du diese Situation, du bist so beeindruckt von was um dich herum passiert und auf einmal siehst du doch, Jesus ist mitten in deiner Situation und du warst dir dessen vielleicht bis jetzt gar nicht bewusst gewesen. Und er ruft ihnen zu und sagt, ich bin's, hab keine Angst. Egal in was von einer Lebenssituation du drin bist und wie beeindruckend, fürchterlich das für dich sein mag, Jesus ist da und er ruft dir zu, hab keine Angst. Und in dem Gleichnis hier ist es nicht beschrieben, dass Petrus auf dem Wasser geht, aber Petrus hat es gemacht und es war rational gesehen, mit Zahlen und Fakten aufzuwiegen, keine gute Idee, auf dieses Wasser zu gehen. Aber er war bereit, einen Schritt zu gehen, was zu wagen, was er noch nie getan hat. Und ich stelle mir vor, wie sein Herz gepocht hat und Andrea sagt zu ihm, hey, du kannst da nicht rausgehen. Alle anderen sagen, bist du des Wahnsinns. Aber er spürt, sein Herz schlägt und innerlich dieses Drängen. Ich weiß, das ist jetzt der richtige Schritt. Das hat noch niemand vor mir getan. Es macht gar keinen Sinn, aber ich tue das. Und er begegnet Jesus auf eine Art und Weise, wie es kein anderer Mensch je zuvor getan hat. Er geht diese Schritte auf dem Wasser. Und vielleicht bist du auch in dieser ausweglosen Situation und sagst, mein Herz pocht, ich spüre, ich soll irgendwas tun. Das macht keinen Sinn. Aber innerlich drängt mich was dazu, das zu tun. Und ich möchte dich ermutigen, geh deinem Herzklopfen nach, weil möglicherweise bist du nur einen Schritt entfernt von dem Wunder, das du dir nicht vorstellen kannst, weil Gott es für dich tun will. In dieser Geschichte geht es dann hier weiter. Johannes beschreibt es so, sie nahmen ihn zu sich ins Boot, und da waren sie schon am anderen Ufer, das sie erreichen wollten. Sie haben sich die ganze Nacht abgemüht, Schweiß und alle Kraft eingesetzt, sie sind nicht vom Fleck gekommen. Und als sie merken, Jesus kommt auf dem Wasser entgegen, Jesus ist in dieser auswegslosen Situation, sagen sie, Jesus, komm doch zu uns ins Boot, du hast uns fürchterlich erschreckt, aber komm doch zu uns ins Boot. Und er steigt ein und ehe sie sich versehen, kommen sie am anderen Ufer an. Ich habe letzte Woche selber das in meinem Leben erlebt, der Ben und ich zusammen, dass wir in einer Situation sind, wo wir dringend eine Lösung brauchen. Und wir haben alles getan, was in unserer Macht steht, um dieses Problem zu lösen. Und nichts ist passiert, gefühlt. Und wir haben gemerkt, wie Gott uns einlädt und sagt, ich möchte, dass du kommst und Zeit mit mir verbringst. Dass du mich in dein Boot einlädst, in diese Situation. Und wir haben gespürt, wie Gott sagt, und ich werde es vor euch tun. Und ich stehe jetzt immer noch in dieser Spannung, weil noch hat es nicht getan. Aber wir haben gesagt, Jesus, komm in unser Boot und wir sind bereit, unsere eigene Anstrengung abzulegen und zu sagen, es geht uns darum, Jesus, dass du bei mir im Boot sitzt. Es geht mir nicht darum, was kann ich tun, sondern Jesus, ich will, dass du in meinem Boot sitzt. Ich möchte, dass du an meiner Seite bist, weil ich weiß aus dieser Situation, ich kann es nicht machen. Und heute Morgen, wenn wir die Sachen angucken, es geht immer um Wunder. Es geht immer darum, dass wir in einer Situation sind, wo wir sagen, wir brauchen ein Wunder. Das Wunder kann nur Jesus vollbringen. Und wir werden jetzt eine längere Lobpreiszeit haben, eine Zeit, wo du dich direkt mit Jesus auseinandersetzen kannst. Und wenn du sagst, ich sehe eine Not in der Gesellschaft, da wo ich unterwegs bin, und ich wünschte, ich könnte eine Antwort drauf sein, auf diesen Hunger, der dort gestillt werden muss, dann frag doch dich mal, was kannst du dazu geben an deinen Fähigkeiten, an Zeit, an deinen Ressourcen? Was kannst du Jesus geben, was er vervielfältigen kann? Weil Gott möchte ein Wunder tun, weil es ist sein Anliegen, dass der Hunger der Menschen gestillt wird. Oder du sagst, ich bin in einer auswegslosen Situation, dann können zwei Dinge vielleicht für dich heute Morgen dran sein. Entweder diesen Schritt, was zu wagen, was du noch nie zuvor getan hast, wo dein Herz aber dich ganz eindeutig darauf hinweist. Oder einfach zu sagen, Jesus, ich kann nicht mehr. Ich habe mich verausgabt in diesem Sturm. Komm doch zu mir ins Boot. Und egal, wo du dich befindest, wenn wir die Geschichte lesen, wissen wir eins. Jesus möchte ein Wunder tun. Und ob du verstehst, was er tut oder nicht, ob du planlos bist oder nicht, er möchte ein Wunder tun und er möchte, dass du selber Teil von diesem Wunder bist.